Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen. Thomas, weg vom Handy.
Entschuldigung, du bist ja streng.
Hallo liebe Nachtschwärmer und hallo lieber Thomas.
Ich bin komplett überfordert mit der Situation, aber du wirst hier gleich was dazu sagen. Also hallo. Hallo an euch da draußen, hallo Sibi.
Ja, besagte Situation, die der Thomas meint, ist, dass wir heute ganz woanders aufnehmen. Wir wollen uns ja stetig für euch verbessern.
Ja, verbessern.
Oh ja, doch, wir sind optimieren. Ja. Wir wollen uns optimieren.
Ja, wir sind High Performer.
Genau, und sind heute in einem ganz wundervollen Tonstudio.
Und ich hab mit dem Besitzer vom Tonstudio heute schon über Ausflüsse von Blechbläsern gesprochen.
Ah, da war ja. Ich noch nicht da. Interessant. Besagtes Studio jedenfalls heißt Soundborn. Wir geben es natürlich auch in unsere Shownotes rein. Ja. Könnt ihr mal reingucken.
Sucht ihr ein Tonstudio, kommt's daher, aber pronto.
Es eignet sich jetzt auch eigentlich für Videoaufnahme. Wir müssen das irgendwann mal mitdenken.
Ja.
Gut, aber lieber Thomas, worum geht's heute?
Boah, du startest ja komplett rein. Frag mir mal, wie es mir geht.
Ach so, Entschuldigung.
Das ist ja unglaublich.
Ja, ungewohnte Situation.
Was ist los mit dir?
Ja, das Studio ist so professionell, da kann es uns nur gut gehen. Aber wie geht's dir?
Ja, du bist jetzt so richtig abliefern. Gut. So, jetzt bin ich überhaupt nicht vorbereitet auf die Wie geht's mir Frage. Aber ich hab gleich eigentlich eine ganz andere Frage an dich. Sebastian K. Punkt. Wann hast du dir das letzte Mal so richtig dumm gefühlt? Weil ich habe gestern so eine Situation gehabt und deswegen will ich die fragen.
Und das ist ganz einfach. Jedes Mal, wenn es irgendwie um Geografie geht. Ich bin ja sogar wirklich oft zwischen 4 und 5 in der Schule gestanden, wegen Geografie.
Ja, gut, aber wie oft geht es in deinem Leben um Geografie?
Ja, nicht oft. Aber wenn es darum geht, fühle ich mich dumm.
Okay, weil dir fällt jetzt in letzter Zeit kein Moment an, wo du so gedacht hast, gut, du bist echt dumm.
Es ist schon ein bisschen her, es ist jetzt nicht gestern passiert, aber ich kann mich daran erinnern, da bin ich die Straße entlang gegangen und es gibt ja so indische Shops und Asia-Shops und so. Und da war eben Indisch-Shop oder so oder Indien-Shop und Perfect Asia-Shop. Und ich war so, was? Die sind doch nicht Asien? Und war so, diese Idioten haben sich verschrieben. Das ist ja Indien, das ist ja nicht Asien. Bin ich dann drauf gekommen, oh Gott, ja, Indien ist Teil von Asien.
Ach Gott.
Also da habe ich mich richtig dumm
gemacht. Ja, okay. Ja, okay. Ja, kein schlechtes Beispiel.
Was war bei dir?
Ich war gestern im Fidi und ich habe jetzt leider so, ich finde, das ist ja, also ich habe so eine Karte normalerweise, die habe ich verloren und jetzt habe ich so ein Opferband. Also was du da halt so aufs Handgelenk hast, du siehst das eh da gerade, ich spiele mich gerade damit. Und ich finde, das ist gar nicht so cool, aber die Karte kostet irgendwie 50 Euro und das kostet halt 5 Euro. So, bla bla bla, auf jeden Fall bin ich in der Garderobe also Wochen trainieren, bin in der Garderobe, sperre das Kästchen auf mit dem Band, zieh mich an, war noch duschen und finde das Band nicht mehr. Und such und ich schwöre, es ist kein Joke. Ich habe eine Viertelstunde gesucht und Menschen gefragt in dem Studio, ob alle narrisch gemacht, weil ich dieses scheiß Band nicht mehr gefunden habe. Am Ende, der Kasten war eh schon aufgesperrt, am Ende habe ich aufgegeben, komme daheim an und habe einfach am Armgelenk. Es ist knallrot.
Genau, es ist in einer Signalfarbe, also dass man das übersieht.
Wirklich, ich habe mich so unfassbar dumm gefühlt, weil ich habe es die ganze Zeit auf der Hand gehabt.
Der blinde Fleck.
Ja, aber wirklich der blinde Fleck. Oder der Däum.
Und ich will das Studio jetzt nicht nennen, aber es ist ein sehr teures Studio.
Ja, vielleicht bin ich ja Trainingssnob.
Ich wollte gerade sagen, du bist jetzt anscheinend aufgestiegen in der Liga.
Ja.
Na gut. So viel zu unserer Situation, Trainingseinheiten und peinliche Momente.
Blablabla.
Worum geht's heute, Tommy? Was denkst du?
Stopp, jetzt hör doch einmal auf. Wie geht's denn dir?
Ach so, Mann.
Das interessiert die Leute da draußen.
Ach so, ja, mir geht's gut.
Was ist los mit dem Sebi heute?
Ja, ich bin getrieben. Weißt du,
wir haben, bist du extrem getrieben.
Weil wir sind ja im Verzug mit unseren Folgen und
ja,
jetzt möchte ich das.
Ja, aber die sollen sich da ein bisschen entspannen da draußen. Die Verzögerung steigert ja das Lustempfinden.
Ah, ja.
Das war jetzt ein bisschen zu sexuell, aber du weißt, was ich meine.
Stimmt, ja, hast du recht. Und es steht ja bald auch Summerween vor der Tür.
Also ja.
Das ist ja jetzt so ein neues Ding, dass man auch im Sommer so Halloween-Vibes irgendwie hat. Und da werden wir uns dann natürlich wieder sehr, sehr reinhängen. Ja, mir geht's gut. Eigentlich ist es viel zu tun. Ich bin auf vielen Events, bin sehr untriebig.
Du bist extrem voll.
Genau.
Dein Insta geht über.
Ja, genau. Ja, aber sonst alles gut und ich freue mich eben heute auf unsere ganz besondere Folge.
Wenn du so schaust, ist wahrscheinlich eines von deinen Lieblingsthemen. Genau. Ist es Astro?
Ja, natürlich.
Natürlich.
Es ist wieder soweit. Druidische Astrologie. Bäume, Tiere und altes Wissen.
Ich muss jetzt kurz. Kannst du das genau so nochmal präsentieren? Ich muss kurz das Foto von dir machen, wie du präsentierst.
Mach ein Video gleich dann.
Ja, okay. Okay, der Opa macht ein Video. Los geht's, bitte.
Es ist wieder soweit. Druidische Astrologie. Bäume, Tiere, altes Wissen.
Ja, schaut's in unsere Stories, ihr werdet es sehen.
Wir sitzen uns nämlich heute gegenüber, das ist ganz interessant.
Ja, stimmt. Genau, wir sitzen uns im Abstand von knappe 3 Meter gegenüber. Ganz eine neue Perspektive.
Mhm, aber ich mag's.
Breite Schultern hast.
Ah, danke. Ja. Ebenso, jetzt wo du so brav ja ins High-End-Gym gehst. Kannst du dich noch erinnern, letzte Folge bei druidischer Astrologie, was war da?
Erinnerung, Verdrängung, es liegt doch so nah beieinander. Na, warte, lass mich nachdenken. Gib mir einen ersten Buchstaben.
E.
Die Eberesche?
Ja.
Ja, Eberesche.
Und?
Und der Hirsch. Nein, Blödsinn. Warte mal. Vogel war es. Sag mal Buchstaben.
Der Kranich war.
Ah ja, der Kranich, stimmt.
Ja.
Da habe ich meine Kung-Fu-Analogien gebracht.
Genau.
Ja.
Das war sehr schön. Heute.
Es war so schön, gut, dass es vorbei ist.
Heute geht es um mein Zeichen.
Mm.
Wir sind ja jetzt dann schon im Februar/März angelangt.
Mhm.
Das heißt, das nächste Kreiszeichen befindet sich, wie gesagt, vom 18. Februar bis zum 17. März.
Mhm.
Und das ist jetzt die Esche.
Die Esche.
Nicht die Eberesche,
die Esche.
Die echte Esche sozusagen. Ein Baum, der als Verbindung zwischen Himmel, Erde und Unterwelt gilt und auch für Schicksal und magische Werkzeuge benutzt wird.
Bam, bam, bam.
Also ein sehr mystischer Baum schon jetzt. Das Tier, kannst du das vielleicht erraten oder fällt dir was ein?
Fällt dir was ein, was zur Esche passt?
Nein, du musst denken, wir sind jetzt bei dem Fisch eigentlich, wenn man es so nimmt. 18. Februar ist auch Sternzeichen,
ja.
Fischastrologie. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein Wassertier sein.
Es ist, warte mal, okay. Ist es was Großes oder was Kleines?
Was Kleines.
Was Kleines? Ist es Seepferdchen?
Okay, wow, ja.
Wirklich?
Geil. Das war jetzt aber gut, guess. Okay.
Ja. Ja, ich weiß auch nicht, warum das gekommen ist, aber ja, Seepferdchen. Seepferdchen finde ich cute.
Die sind auch sehr cute, ja.
Aber es ist irgendwas ganz, eigentlich was ganz Komisches, wie so ein Witz der Natur.
Wir werden darüber reden, ja.
Ah ja.
Das Seepferdchen ist jedenfalls auch ein Wesen, das für Tiefseegeheimnisse bekannt ist, für Anpassung und die sichere Passage durch unsichere Gewässer.
Bam, bam, bam.
Und auch wenn das heute wieder mal so eine Plauderfolge ist, gibt's trotzdem wie immer hier unsere Triggerwarnung.
Trigger, Trigger, Trigger.
Hier ist sie.
Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes.
Gut, so, wir sind zurück. Das Seepferdchen, hast du gut erkannt. Also, wie immer, Tommy, beschäftigen wir uns jetzt erstmal mit dem Baum.
Der Baum, die Esche.
Die Esche, ganz richtig, ich zeig dir mal ein Bild, Achtung.
Okay, ein grüner Baum. Eigentlich ein bisschen ein Klischeebaum. Wenn ihr wie 5 Uhr einen Baum genau so zeichnet.
Ah ja.
Ja.
Ja. Dicken Krone oder breiten Krone auf jeden Fall.
Das hätte ich damals nicht so ausgedrückt, aber völlig richtig. Ja, genau. Also ein Klischeebaum.
Also könnt ihr dann auch nachsehen bei unseren Bildern wie immer. Und die Esche ist, wie du ganz gut erkannt hast, auf den ersten Blick auch sehr bekannt.
Mhm.
Also botanisch, gehen wir mal auf die Botanik ein eher, da sprechen wir in Europa meist von der gemeinen Esche. Ich kann jetzt auch den tollen Namen dazu sagen. Das ist Fraxinus excelsior.
Gebiete.
Aber excelsior klingt cool.
Das klingt aber schon so zauberisch.
Ja, geil. Dachte ich auch. Deswegen ja. Habe ich es auch mitgebracht. Es gehört nicht zu den Rosengewächsen wie die Eberesche, die
das
wir letztens haben.
Ja, genau. Das habe ich angenommen.
Sondern sie ist ein Ölbaumgewächs. Sie kann bis zu etwa 35 Meter hoch werden. Also das ist ganz schön hoch. Hat schwarze Winterknospen, wofür sie sehr bekannt ist. Und so gefiederte, gegenständig geordnete Blätter. Also ihre Früchte sind auch sehr lustig. Da habe ich dir auch ein Bild mitgebracht. Das wäre jetzt dann Bild Nummer 2.
Ihre Früchte sind Bohnen.
Ja, genau. Also es sind tatsächlich so Samen, so Bohnensamen.
Ja, gut, aber die kennt man eh, ja.
Heißen auch Samaras und werden im Englischen oft als Ash Keys genannt, also Ascheschlüssel. Auch botanisch gesehen ist die Esche echt ein sehr ungewöhnlicher Baum, weil das Holz ist zäh, elastisch, stoßfest und gleichzeitig aber erstaunlich leicht. Und deswegen wurde
Schwerter.
Sie. Ja, genau. Deswegen wurde sie schon über Jahrhunderte weg für Werkzeug, Hämmer, Äxte, Bogen, Sportgeräte und alles Mögliche verwendet, weil sie Kraft aufnehmen konnte, ohne es zu brechen. Und diese materiellen Eigenschaften sind schon ganz wichtig, die kannst du dir im Kopf behalten, weil das verrät dir schon ein bisschen etwas über die Symbolik. Es ist ein Holz, das nachgibt, ohne zu versagen.
Ja, okay, verstanden.
Erwähnt sei auch, dass es ökologisch der Esche nicht so gut geht. Es ist nämlich in Europa und England ein großes Eschetriebsterben.
Oh no.
Das ist eine Pilzerkrankung und davon ist die Esche ziemlich bedroht.
Wirklich? Nicht der Esche alone.
Ja, ich habe mir schon überlegt, ob wir in die Shownotes irgendwas reingeben. Vielleicht gibt es da irgendeine Organisation, die Eschen hilft.
Extrem spezifische NGO.
Ja, aber wahrscheinlich gibt es.
Ja, ja.
So, das war jetzt ein bisschen das Biologische. Jetzt kommen wir natürlich gleich zu meinem Lieblingsteil, dem Mystischen.
Mhm.
Die Esche ist nämlich auch der Weltenbaum. Das sagt ihr jetzt vielleicht was.
Stimmt. Es gibt ja diese Symbole darin irgendwie, also da gibt es ja ganz, ganz viele, so, die so Ketten haben, wo diese Esche abgebildet ist, oder?
Genau, das ist Yggdrasil, das ist aus dieser nordischen Mythologie. Ich habe hier auch ein Bild für dich.
Stimmt, ja, ja, voll.
Das wäre Bild Nummer 3.
Ja, ja. Mhm.
Ist übrigens von 1895 von Lorenz Frohlich.
Natürlich.
Ja, und sobald wir, wie gesagt, die botanische Ebene verlassen, wird die Esche sehr mystisch. Vor allem in der nordischen Mythologie ist sie Yggdrasil, der große und bekannte Weltenbaum. In der Prosaeder, das ist so ein grundlegendes Werk der altnordischen Literatur, das um 1220 von dem isländischen Dichter und Historiker, der Name wird dir gefallen, Snorri Sturluson verfasst wurde.
Okay, bitte.
Aber ich würde Snorri bei dir gut finden. Das
Snorri finde ich auch ganz cool. Eigentlich finde ich es auch ganz, es ist mächtig, aber cute.
Ja, schon. Und der beschreibt Yggdrasil eben ausdrücklich als Esche. Daher wissen wir das sozusagen. Die Äste reichen in den Himmel. Die Wurzeln ziehen sich in verschiedene Bereiche des Kosmos bei diesem Weltenbaum.
Mhm.
Und unter einer dieser Wurzeln liegt auch Mimisbrunn. Das ist so ein Brunnen des Wissens. Und aus dem hat sogar Odin getrunken. Und das wusste ich auch nicht, vielleicht ist das jetzt auch neu für dich. Er hatte einen Preis zu zahlen, Odin, für dieses Wissen. Was war das?
Puh, keine Ahnung.
Es ist offensichtlich. Du siehst es, sobald du ihn dir vorstellst oder seine Erscheinung siehst, sozusagen, weißt du sofort, was der Preis war.
Das Auge!
Mhm, genau.
So krass, ja. Okay.
Für dieses Wissen musste er sein Auge opfern. Ich habe mich schon lange gefragt, nämlich, warum eigentlich sein Auge
so,
nicht da ist.
Ja, ja.
Na, siehst du?
Wieder was dazugelernt.
Genau.
Boah, ich hoffe so, dass ich das einmal, dass ich wegen so einer Quizshow gefragt werde.
Ja, oder als Party-Icebreaker ist es ganz gut vielleicht.
Weißt du überhaupt, warum Odin sein Auge
verloren hat? Okay, man merkt, dass ich nicht so sozial kompatibel bin. Scheiße.
Das ist ein ganz komischer Konversationsbeginn.
So beginnen viele meiner Konversationen. Ja. Aber sie enden damit auch recht schnell.
Weil die Leute so aus dem Bild gehen.
Ja, aber manche finden es auch cute. Also die Esche, um wieder zurückzukommen, steht ja so für die Verbindung aller Welten. Es ist so eine Spannung zwischen oben und unten, zwischen Götterwelt und Unterwelt, zwischen Bewusstem und Unbewusstem und mit der Nachricht, dass jedes Wissen einen Preis hat.
Mhm.
Wenn man das jetzt Ganze also so symbolisch betrachtet, was sagt uns das? Es ist kein harmonischer Baum in dem Sinne.
Nein, nicht wirklich.
So ist es auch. In der Symbolik gilt die Esche als ein Baum, der enorme Gegensätze in sich trägt, ohne dabei zu zerbrechen. Und ein spannendes Detail, ebenfalls aus der nordischen Mythologie. Der erste Mann der Menschheit heißt nämlich dort Askr. Und das ist auch übersetzt Esche.
Ah ja.
Also sehr spannend, dass man auch irgendwie annimmt, dass der erste Mensch irgendwie aus der Esche entstanden ist dort. Was schwingt noch mit bei Yggdrasil und ist wichtig mit der Esche? Vielleicht kennst du sie auch. Es sind drei bekannte Frauen aus der nordischen Mythologie. Heute ist das ein bisschen wie so eine Quizfrage.
Aber wirklich? Ist es jetzt wirklich eine Frage an mich? Drei bekannte Frauen aus der Boah.
Wir haben alles in der Hand. Alles. Auch dein Leben.
Nein, ich bin da nicht so stark.
Bist du nicht so stark in nordischer Mythologie?
Nein,
na gut. Das sind die Nornen. Ich dachte mir vielleicht von God of War, von dem PlayStation-Spiel, dass du das vielleicht...
Ja, okay, stimmt.
Ja. Jedenfalls die Nornen.
Das war jetzt so total enttäuscht. Tja.
Ich hätte mir mehr erwartet, Thomas. Ja,
bist
heute
du dumm.
Ich bin nicht enttäuscht.
Boah, urgut kannst du das. Mach das nicht. Das triggert mich arg.
Nein, muss man ja nicht wissen. Also ich dachte nur eben.
Muss man ja nicht wissen. Kann man wissen, aber muss man ja anscheinend nicht.
So ist es. Die Namen von denen tatsächlich kannte ich nicht. Also die waren auch für mich neu. Waren für mich neu. Das sind nämlich Urd, Verdani und Skuld.
Mhm.
So heißen sie. Ich habe ja auch ein Bild für dich. Bild Nummer 4.
Die Urtel.
Das ist von Ludwig Burger aus 1825, das Bild.
Naja. Um ganz ehrlich zu sein, erkenne ich da jetzt gerade extrem wenig.
Na gut, dann beschreibe ich es dir. Es ist auch nicht, es ist auch schnell beschrieben.
Also drei Gestalten, die sich um einen Baum herumwinden.
Richtig, die sitzen dort und schauen alle in verschiedene Richtungen. Warum schauen sie in verschiedene Richtungen?
Weil sie sich selber nicht leiden können.
Auch eine Möglichkeit. Nein, das steht auch schon dafür, dass sie die verschiedenen Zeiten im Blick haben.
Ah.
Weil eine sieht
Vergangenheit,
die Vergangenheit,
Gegenwart, jetzt.
Genau. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft.
Jetzt.
Und das Ganze passiert eben beim Baum, so wie bei dieser Zeichnung hier. Also, wer wird Urd sein? Es ist die erste.
Ja, die Vergangenheit.
Genau. Die Urd ist das Vergangene, Verdani ist das, was gerade ist, also die Gegenwart, und Skuld steht für das, was noch kommen soll. In den Edda-Texten sind sie aber keine harmlosen Märchenfiguren, sondern wirklich uralte Mächte, die den Lebenslauf der Menschen festlegen, Gesetze setzen und auch das Schicksal in der Hand haben, bis zum gewissen Grad zumindest. Und besonders spannend ist eben, dass sie sich immer bei Yggdrasil befinden, wenn man sie darstellt. Das liegt auch daran, dass der Ort, irgendwie, woher sie die meiste ihrer Kraft schöpfen, soll der Urabrunn sein. Und das ist ebenfalls eine Quelle, genauso wie der, von der Odin getrunken hat, unter dem Baum.
Mhm.
Und sie urteilen jetzt nicht nur über einzelne Leben, zwar auch, vielleicht kennst du das aus dem Disney-Film Herkules, wo sie diesen goldenen Faden haben und dann immer durchschneiden, wenn ein Leben endet. Also das ist auch so, das haben sie in der Hand, aber sie wirken eben auch auf die gesamte Ordnung der Welt, also nicht nur auf einzelne Menschen. Und du siehst schon, Yggdrasil ist ein Baum, der irgendwie ein Geflecht aus Zeit, Vergehen, Erneuerung und Schicksal in sich trägt. Also gegenüber unseren bisherigen Bäumen schon sehr, sehr aufgeladen.
Ja, der ist eine Nummer.
Weil der in der nordischen Mythologie halt auch einer der Hauptakteure ist.
Ja, und wenn ich schon Weltenbaum bin, dann muss ich ja performen.
Ja.
Schon, oder?
Da kommt der Geschäftsführer aus der Tür.
Naja, ich bin der Weltenbaum. Also, ja. Ich war damit, wie du gesagt hast, dass das so heißt, habe ich schon damit gerechnet, dass da einiges geht.
Ja.
Außerdem ist dein Baum, das muss er.
Ah.
Ich wollte schon zum Beispiel sowas sagen wie, du hast ungefähr so 7 bis 8 Mal das Wort Spannung schon verwendet oder spannend. Und ich glaube, das ist auch eine ziemlich wichtige Eigenschaft, oder?
Stimmt, ja.
Unter Spannung stehen.
Ah, ja.
Tja, und du stehst unter Spannung.
Stimmt, ja. Ich trage Welten in mir.
Ja, du trägst die Welt auf deinen Schultern.
Oh, ja, hoffentlich nicht.
Meine schon.
Oh, jetzt sind wir wieder da.
Ja, jetzt haben wir uns wieder gefunden.
So ist es. Und jetzt, wo das so ist, können wir auch ein bisschen logischer wieder werden. Die Esche wurde nämlich, das habe ich ja schon gesagt, oft für Werkzeuge und Waffen verwendet. Einerseits für praktische Werkzeuge wie Speer, Stäbe oder ähnliche Waffen, andererseits aber auch für magische Utensilien wie Zauberstab, Ritualstäbe oder ähnliches. Also du siehst, die war in beiden Welten sehr verankert, was das Thema Werkzeugherstellung, Magie betrifft, richtig. Und interessant, das wusste ich auch nicht, noch ein Punkt, der dafür spricht, wie resistent und biegsam die Esche wirklich ist. Das zeigt sich auch beim Bau früher Flugzeuge, denn auch dort hat man Esche verwendet.
Ah, tatsächlich. Für die Tragflächen.
Richtig, richtig. Und auch für einige Kraftfahrzeuge. Und das fand ich sehr witzig. Da gibt es nämlich sogar noch ein Auto, den Morris Traveller. Da habe ich dir ein Bild mitgebracht.
Mhm.
Da wirst du gleich sehen, wie das aussieht, wenn man Esche in einem Auto verarbeitet. Schaut ein bisschen wie ein Leichenwagen aus, aber an sich cool.
Oh, wie cool. Liebe. Ja, so, keine Ahnung, so aus den 50ern wahrscheinlich rausgehüpft,
ja,
würde ich sagen. So ein Mintgrün, liebe ich ja. Und ja, so ein altes, ich würde auch fast sagen, das ist kein Auto, sondern ein Automobil.
Ja, richtig, schön gesagt, ein Automobil.
Und dazwischen halt so Holzleisten, die aus dem Blech rausscheinen. Cool.
Aber ist ein cooles Auto, oder?
Voll.
Und hast du gewusst, dass man Esche einfach, also ich habe noch nie irgendwie
Nein,
so, ich meine, dass die früheren Autos nicht. Natürlich bis zu einem gewissen Grad aus Holz bestanden haben, war mir schon bewusst.
Wirklich?
Nicht nur, aber von den Kutschen, weißt du, der Übergang bis zum Automobil wird sicher so Zwischensteps gehabt haben, wo man dann so Metall mit Holz vermischt hat.
Ja, da warst du smarter wie wir, das hätte ich mir tatsächlich nicht gedacht. Ich glaube, das sind sofort irgendwie aus Metall gewesen.
Ich meine, so genau weiß ich es nicht, aber so stelle ich es mir vor. Und dieses Auto spricht dir dafür ein bisschen.
Ja, ja, stimmt.
Dann haben wir natürlich auch wie immer unser Ogam, das alte irische Schriftsystem. Und hier ist es anders. Wir dachten ja, dass dieses Schriftsystem diesen Kreis folgt.
Naja, genau.
Ja, Buchstabe 1 war für das erste Zeichen, Buchstabe 2 für das zweite.
Aber lass mich raten, it's not.
It's not, genau, weil jetzt sind wir bei Kreiszeichen 3 und wir sind aber beim 5. Zeichen.
Oh, nervig.
Nämlich bei Nion oder Nin genannt, also das Lautwort ist einfach N. Das Wort selbst hat man ursprünglich mit Gabel, gegabelt oder auch hoch übersetzt. Und was erstaunlich gut zur Symbolik passt, oder? Von der Esche. Weil wir sind der Weltenbaum, der hat ja viele Gabelungen. Und genau das soll diese Symbolik vermutlich auch ausdrücken. Es ist eine Verzweigung, wo die Welten sich verbinden und auch immer wieder Wege sich entfernen.
Macht Sinn.
Ich habe dir hier einen Anhänger, gibt sogar einen magischen, den habe ich gefunden, wo das Zeichen drauf ist.
Ah,
so sieht das aus.
Mhm.
Und ist auch natürlich auf einer Esche draufgeritzt. Ein starkes Schutzamulett und natürlich auch für Portale geeignet.
Natürlich für Portale.
Naja, beim Weltenbaum.
Hast du das hören?
Nein, habe ich noch nicht.
Nee.
Aber wäre eigentlich zu überlegen, ja. Oder zumindest irgendwie so als Glücksbringer oder so.
Mhm.
Aber auch im Volksglauben ist die Esche ein außerordentlich, wie du immer so schön sagst, aufgeladener Baum. Weil bei einer anderen skandinavischen Überlieferung begegnet uns Askafroa, das ist so ein weiblicher Baumgeist. Und, jetzt wird's witzig, wer eine Esche verletzte oder sie fällte, ohne Askafroa zu besänftigen, riskierte Krankheit und Unglück.
Hm.
Ich habe leider kein Bild dazu gefunden. Ich meine, ich hätte eins von KI generieren lassen können, aber die haben alle irgendwie sehr theatralisch ausgeschaut. Es soll wie so eine Nymphe auch wieder am Baum, das hatten wir auch schon mal bei den slawischen Überlieferungen, beim Zeichen, bei der Birke. Da gab es ja auch so Geister, die am Baum,
ja,
falls du dich
erinnerst. Stimmt.
Genau, so ungefähr stelle ich mir das bei dir auch vor. Aber ich habe kein Bild gefunden. Aber dafür habe ich etwas anderes gefunden, nämlich einen kleinen Opferbrauch. Man goss nämlich der Esche am Aschermittwoch Wasser an die Wurzeln und bat darum, keinen Schaden zu erleiden. Also das ist ganz interessant, weil du siehst, hier ist der Baum nicht nur eine Ressource oder ein Gegenstand oder eine Pflanze.
Ein Teil des Glaubens.
Genau, ein Teil des Glaubens und wirklich mystisch aufgeladen. Und weiters gibt es auch Volksüberlieferungen, die der Esche gewisse Fähigkeiten zuschreiben, wie zum Beispiel Blutungen zu stillen, gegen Schlangengift zu helfen und böse Feen abzuwehren. Vor allem sehr spezifisch.
Spektrum ist extrem breit, aber trotzdem sehr spezifisch.
Dachte ich mir auch.
Schlangen und böse Feen.
Wenn man es weiß, macht es mythologisch Sinn oder mystisch Sinn. Wofür wird man wohl diese Samen verwenden können, diese Eschensamen? Wenn du denkst, Weltenbaum, die Nornen.
Boah, für was kann ich die Samen verwenden? Aber bitte sag mir, durch die Zeit zu reisen, das wäre jetzt so geil.
Also wenn ich einen Zauber für Zeitreisen machen würde, würde ich das als Zutat nehmen. Ja, das ist eine gute Idee. Aber es geht eigentlich um die Weissagung einfach. Um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vorherzusagen.
Ja, aber was tue ich mit den Samen?
Weißt du, so wie sie damals halt so Knochen oder sowas geworfen haben, haben sie auch mit den Samen irgendwas gemacht und daraus halt irgendwas rausgelesen.
Oder sie haben so geraucht oder so.
Ja, oder das.
Maybe.
So genau stand es nicht drin. Was dir gefallen wird, ich habe auch etwas gefunden, dass man in manchen Regionen Kindern den Saft oder Aufguss der Esche als Schutz vor schwarzer Magie eingebläut hat.
Boah, bist du Wahnsinn.
Aber auch in der Schulmedizin hat die Esche einen Platz gefunden, und zwar ihre Rinde, die Blätter und die Knospen werden bei entzündungshemmenden, schmerzstillenden und harntreibenden Sachen verwendet.
Oh. Ein sehr schönes Wort, harntreibend.
Ja, ist ein pflanzliches Mittel, auch heute noch gegen Gelenkschmerzen, Rheuma, Gicht und leichte Harnwegsbeschwerden.
Hm.
Gut, so, das war jetzt mal die Esche so biologisch, mythologisch durch. Bis jetzt, was sagst du zum Baum?
Bis jetzt verständlich. Ich suche immer parallel, während du erzählst, die Parallelen zu dir. Aber nein, ist mir alles klar. Ich verstehe ja den mystischen Faktor. Teilweise ist man vielleicht ein bisschen zu spezifisch, aber auf der anderen Seite, ja, let's go for it. Nein, finde ich gut, finde ich spannend, finde ich gut. Und ich sehe die schon.
Ah ja.
Ja, ich sehe die schon.
Vielleicht siehst du mich gleich noch mehr, wenn wir jetzt ein bisschen über die menschlichen Eigenschaften reden. Also wie schon zu Beginn gesagt, betrifft das alle Leute, die zwischen 18. Februar und 17. März geboren wurden. Und die Menschen gelten als sehr tiefgründig, sensibel und gleichzeitig erstaunlich belastbar.
Das bist halt du.
Echt, findest du?
Ja, das bist halt voll du.
Oh, danke, das ist nett. Sie wirken zwar auf den ersten Blick nicht so stark, sollen es aber sein. Sie gelten als nicht laut, nicht dominant, sondern eher als ruhig prinzipiell. Aber unter dieser Ruhe liegt eine Struktur, die andere sehr bewusst wahrnehmen und anzieht auch. Es sind die Menschen, an denen wir uns gerne ausrichten.
Mhm.
Selbst wenn diese Menschen das gar nicht aktiv irgendwie wollen oder sozusagen hervorbringen, ist das einfach so.
Mhm.
Sie gelten als beobachtend, klug und emotional komplex. Was sind so die konkreten Stärken der Eschegeborenen? Also einerseits, wie schon erwähnt, diese Tragfähigkeit. Sie können enorm viel tragen, auch wenn sie eben auf den ersten Blick nicht so belastbar wirken. Wenn man ihr Inneres kennt und ihre Sensibilität, ist es eigentlich sehr stark, dass sie die ganze Zeit nicht sozusagen brechen, sondern da sind sie eigentlich recht biegsam. Das sieht man nur oft nicht. dann haben sie so einen natürlichen Kompass. Das heißt, selbst wenn sie zweifeln oder überfordert sind, gibt es immer für sie eine andere Abzweigung. Also sie hören eigentlich nie auf, sie verlieren selten die Hoffnung, sondern sie finden immer einen Weg, was ja auch wieder ein bisschen zu diesem Baumkonstrukt passt, das verschiedene Welten und verschiedene Abzweigungen hat. Dann natürlich, wir sind ja bei den Fische-Esche-Seepferdchen-Thema. Die sind natürlich sehr verbunden mit Natur und Geist. Sie haben so eine natürliche Offenheit für Spiritualität, Symbolik, Träume und Schicksalsfragen. Sie erkennen Zusammenhänge sehr schnell, das ist eigentlich ihre größte Stärke. Sie sehen verschiedene Möglichkeiten gleichzeitig und spüren oft schon früh, welche Entscheidungen später welche Folge haben. Und das ist ganz interessant, weil das ist spannend, ja wieder wie bei den Nornen ein bisschen. Deswegen sagt man ihnen auch oft nach, dass sie etwas Voraussehendes haben. Das waren so die guten Eigenschaften. Es gibt natürlich auch schlechte.
Oh no.
Schwierigkeit, Hilfe anzunehmen. Esche-Menschen sind oft sehr gut darin, alles in sich zu tragen, aber nicht so gut darin, um Hilfe zu bitten. Und vor allem dann, wenn es nötig wäre. Die zögern das zu lange raus. Erschöpfung. Sie verzweigen sich innerlich in zu vielen Gedanken, Möglichkeiten und Verantwortungen.
Das ist leider ein bisschen du.
Ja, voll. Ja. Also dieses Konstrukt vom Baum kann man eigentlich eh sehr gut einfach umlegen. Diese ganzen. Einerseits ist es natürlich gut, wenn man so verästelt und vernetzt.
Ja, auf der anderen Seite
kann
das ultra anstrengend sein.
Genau, auf der anderen Seite ist es ultra anstrengend.
Und das in Kombination mit nicht nach Hilfe fragen ist natürlich so ein gefährlicher Cocktail.
Genau, weil die denken dann auch nicht mehr in Linien, sondern eben viel zu verzweigt und verästelt und das macht es dann sehr, sehr schwierig. Das ist auch das Problem, wenn sie an so Entscheidungen oder Weggabelungen stehen, dann kann das auch nicht nur gut sein, dass man so viele Möglichkeiten bedenkt, sondern dann kommt man irgendwie nie zu einer Entscheidung, weil du so viele Möglichkeiten einfach siehst, die da rauskommen können. Spirituell kann das auch sehr herausfordernd sein, weil Esche-Geborene nehmen viel Stimmung auf und haben so ein Gespür für zwischenmenschliche Beziehungen und das ist halt auch sehr anstrengend, wenn du alles immer auf dich überträgst und für dich nimmst, das wäre das dein Problem und das müsstest du irgendwie was lösen. Wenn sie gut in ihrer Mitte sind allerdings, macht das natürlich sie sehr weise, intuitiv und klar. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann das eben kippen, weil dann sind sie einfach hin und her gerissen zwischen all diesen Möglichkeiten. Und der letzte Punkt ihrer Schwächen ist die innere Härte.
Ah.
Ja, sie sind nämlich angeblich deutlich unbarmherziger zu sich selbst als zu anderen.
Ist es so? Bei dir?
Wie ich das Skript ausgearbeitet habe, habe ich mir schon gedacht, es trifft schon alles sehr zu.
Ja?
Ja, also ich sehe mich da schon sehr in vielerlei Hinsicht, weil ich vielleicht nicht unbedingt unbarmherzig, ich habe schon das Gefühl, dass ich von mir selber sicher am meisten verlange.
Hm.
Und manchmal wird es auch reichen, anders ein bisschen weniger.
Ja, natürlich.
So, jetzt hast du es geschafft, Tommy, das war die Esche. Jetzt kommen wir nämlich zum Tier. Das schon wie angekündigt.
Das ist das Seepferdchen.
Das Seepferdchen, genau. Hier mal ein Bild auch für dich, unser letztes Bild heute, Bild 7.
Ja, ein Seepferdchen, wie man es kennt. Ganz ein komisches Tier.
Ist
also eh schon an sich mystisch.
Richtig. Ja. Ah, lustig, dass du das sagst. Genau, so wollte ich eigentlich auch beginnen. Es ist nämlich an sich eines der Wesen, das schon biologisch sehr, sehr speziell ist und einen gewissen Mythos hat. Es schwimmt aufrecht, hat einen pferdeähnlichen Kopf, einen Greifschwanz, hat aber keine typische Fischgestalt und das Männchen trägt die Jungen im Brutbeutel aus.
Es ist so, es ist wirklich wie so, wie ein Witz. Stell dir wirklich mal vor, es hat sich irgendwer einmal Gedanken, also nein, das ist natürlich nicht so, aber stell dir nur vor, wie lustig das Gespräch gewesen sein muss, wenn sie zwar so über dieses neue Tier unterhalten.
Ja, oder so, überhaupt der Erste, der ein Seepferdchen gesehen hat einfach.
Ja, verrückt.
Ob der auch diese Verbindung zum Pferd sofort hergestellt hat durch den Kopf oder ob der sich einfach gedacht hat, was ist das?
Keine Ahnung, aber ganz. Je länger ich über Seepferdchen nachdenke, desto absurder wird es. Ich glaube, ich habe mir noch nie so viel Gedanken darüber gemacht wie jetzt. Aber es macht überhaupt keinen Sinn. Ein Seepferdchen. Was ist denn das bitte?
Ja, wir werden ein bisschen eingehen darauf, was ein Seepferdchen ist. Ich nenne jetzt noch ein paar biologische Eigenschaften.
Shoot me.
Es ist die Gattung Hippocampus. Charakteristisch ist so ein röhrenförmiges Maul. Sie haben einen knöchernen Panzer, fehlende Zähne, das wusste ich auch nicht. Und sie hängen sich oft an so Seegras oder Korallen. Also mit ihrem Greifschweif sozusagen können sie sich da ganz schön festhaken. Man findet sie ja deshalb auch oft in Seegraswiesen, Algenfeldern, Mangroven und küstennahen Habitaten. Auch hier, viele Arten sind leider bedroht. Natürlich durch den Menschen hauptsächlich. Und durch die Klimaerwärmung. Und auch hier gilt wieder, die Biologie ist ein bisschen ein Hinweis auf die Symbolik. Weil ein Seepferdchen ist jetzt auch kein offensives Tier, sondern eher ein Tier, das durch Tarnung, Anpassung und Rhythmus überlegt.
Ist er ein Schwarmtier?
Nein, eigentlich nicht.
Okay.
Also das war jetzt so ein bisschen die Biologie, so in aller Kürze. ich habe etwas sehr Interessantes gefunden, was Mystisches zum Seepferdchen, nämlich das Seepferdchen galt auch als Seelensammler der Ertrunkenen. Hast du davon schon mal gehört?
Ja, ich glaube, aber ich weiß gerade nicht wo. Aber ich kenn die Geschichte.
Ja, es ist so eine spirituelle Deutung. Man weiß nicht ganz genau, wo das herkommt, also aus welcher Ecke, ob das jetzt wirklich aus den Nordischen kommt oder nicht. Das ist nicht so ganz klar. Es ist jedenfalls weit verbreitet.
Ich glaube, in irgendeinem Film oder so. Das
und das kann sein. Ja, voll. Vielleicht hat das irgendein Film mal aufgegriffen. Aber es ist da kein Wesen, wie man sich vorstellt, das vielleicht über die Toten richtet oder das verschlingt, wie es bei manchen anderen ist. Sondern es ist wirklich einfach nur ein Begleiter. Jemand, der dich durch das dunkle Wasser führt, deine Seele, damit sie dorthin kommt, wo sie hin muss. Also auf die andere Seite. Das, was ich gefunden habe, womit das zu tun haben könnte, ist, dass es eine uralte Verbindung gibt zwischen Pferd und Wasser.
Wirklich?
Wenn man drüber nachdenkt, ja, also in Salzburg zum Beispiel gibt es ganz viele so große Brunnen, wo Pferde oben sind.
Achso, wo Pferde abgebildet
sind. Ja, ja, genau. Also Pferde und Wasser hat man irgendwie schon immer verbunden, vor allem in Europa und bei den Kelten. Da hat man sie auch Wasserpferde genannt oder Meerespferde und die galten schon immer als so Schwellen zwischen dieser und dem Jenseits. Oh, ja. Und daher könnte diese Verbindung rühren, dass das Seepferdchen die ultimative sozusagen Verbindung zwischen dem Pferd und dem Wasser ist. Astrologisch natürlich auch spannend, wenn wir an den Fisch denken. Der gilt ja als sehr intuitiv und als sehr spirituell, also auch hier passt das gut. Das Seepferdchen als Krafttier.
Oh, ja, na wie cute.
Ja, irgendwie Seepferdchen und Krafttier in einem Satz klingt schon cool.
Ja, urlieb. Stell dir vor, Seepferdchen ist der Krafttier. Das finde ich irgendwie cute.
Ja, es wird sogar oft unterschätzt bei den Krafttieren, weil es steht für innere Anpassungsfähigkeit. Es zeigt, dass Widerstand nicht immer frontal sein muss. Manchmal liegt die Stärke darin, die Strömung zu lesen und sich klug anzupassen. Zweitens steht es für Bindung und Fürsorge. Das kommt wahrscheinlich daher, weil die Männchen eben sehr ungewöhnlich das austragen. Ist es so, dass es dann in der Symbolik mit Fürsorge, Nähe und, das fand ich spannend, ungewöhnlicher Rollenverteilung einhergeht.
Okay, inwiefern?
Ja, weil der Mann ja hier praktisch.
Ach so, die. Ah, ja, ja.
Also auch deswegen ist es eine Symbolik für eben in Beziehungen, dass man eigentlich nicht die Norm einnimmt der Rolle, sondern dass sich das verändern und durchmixen kann.
Okay, das ist ja schön.
Für die Männer vielleicht eigentlich ein cooles Symbol. Ist zwar eben so cute, aber
ja, das gefällt
ein starkes,
mir, ja,
cutes Symbol.
Das gefällt mir gut. Männersatz mehr wie ein Seepferdchen.
Ja.
Lasst das innere Seepferdchen zu.
Euer Krafttier, das Seepferdchen. Ja. Das klingt irgendwie so eine Marke oder Krafttier, Seepferdchen.
Ja, stimmt.
Es ist eine unscheinbare Kraft, wie schon gesagt. Nicht jede Kraft muss sichtbar sein. Und nicht alles, was weich ist, muss unbedingt zerbrechlich sein. Das strahlt dieses Seepferdchen so aus. Und es erinnert daran, dass Stärke nicht immer Größe, Geschwindigkeit oder Dominanz bedeutet, sondern manchmal das Gegenteil. Das heißt, sich halten zu können, wenn alles in Bewegung ist, wie bei den Strömungen. Nicht jede Strömung mitzumachen, man muss auch nicht mit jeder mitschwimmen.
Oh, schön.
Sondern seiner Intuition zu vertrauen, wann man sich anpassen muss und wann man sich festhält. Das war's eigentlich.
Ende. Jetzt muss ich das mal sacken lassen.
Ja.
Ja, und vor allem muss ich, also ich habe das jetzt erst schon gesagt, ich denke die ganze Zeit drüber nach, was ich so an dir erkenne. Aber aktuell fällt mir auch sonst niemand ein. Ja, wenn man das jetzt so nehmen würde und für wahr befinden würde, dann würde ich schon einige Eigenschaften bei dir sehen. Als was das Seepferdchen betrifft. Weil du ein Viech bist.
Naja.
Aber viele dieser anderen Eigenschaften finde ich schon, dass das sehr gut auf dich zutrifft. Die Stabilität halten, auch wenn es rundherum gerade ein bisschen wild zugeht und auch nicht bei jeder Strömung mitzumachen, das habe ich ein sehr schönes Bild gefunden, da würde ich dich auf jeden Fall auch wiedererkennen. Und auch diese, ich habe mir auch jetzt in unserer Freundschaft oft schon gedacht, so fuck, hey, hoffentlich hält er das jetzt aus, den Druck. Aber ich kenne dich jetzt auch schon gut genug, dass ich weiß, dass du wirkst hin und wieder von außen vielleicht zerbrechlich, weil du auch sehr emotional bist,
ja,
weil du einfach, glaube ich, einfach ein ultra-empathischer Mensch bist. Aber ich weiß auch, was du aushältst. Also du hast halt einfach eine hohe Belastungsgrenze, wie ein Kampfstock.
Ein Kampfseepferdchen.
Biegsam. Ja, ein Kampfseepferdchen. Biegsam, aber...
Also auch biegsam wie die Esche?
Ja, voll, aber extrem. Du hältst viel aus einfach.
Vielen lieben Dank.
Ist so, aber natürlich auch, wie du am Anfang auch die Schwächen beschrieben hast, ist natürlich auch brandgefährlich. Wenn dann du auch nicht fragst, also habe ich mir jetzt auch sicher schon das eine oder andere Mal gedacht, ob ich dir jetzt irgendwie unterstützen kann oder dir bei irgendwas helfen kann, weil ich kenne dich ja und ich weiß, dass du sehr viel einmal mit dir ausmachen willst und selber lösen willst, ist sicher auch ein Thema.
Absolut. Ich finde es nur ganz spannend, dass das sehr gut immer zusammenpasst. Obwohl das so unterschiedliche Kulturen sind, sehen wir ja viele Eigenschaften, die wir auch beim Fisch damals schon besprochen haben. und dass sich das irgendwie mit diesen, ich weiß nicht ja wer oder wie, dass man sich bei gewissen Zeiträumen so geeinigt hat, dass diese Menschen diese und jene Eigenschaften besitzen und dass es dann doch eben oft zutrifft, ist schon irgendwie sehr, ja.
Tja,
muss so sein. Also aus meiner Sicht ist es so, weil es so ist natürlich, aber aus deiner Sicht ist ein interessanter Zufall.
Wahrscheinlich. Ja, interessanter Zufall, keine Ahnung. Du weißt ja, ich habe da ja auch das Commitment und euch da draußen das Commitment geben, mir auf das Thema einzulassen. Das tue ich, dann will ich es auch ernst nehmen.
Ja, und die nordischen bzw. druidischen liegen dir ein bisschen
mehr. Ja, viel mehr.
Also auch dieses Yggdrasil und so. Ich finde, die haben ja halt auch immer coole Geschichten dazu. Man kann sich das sehr bildlich vorstellen.
Ich finde, es ist so schwer zu sagen, so wie ist denn unsere Sternzeichen, vergiss jedes Mal wieder.
Tierkreiszeichen.
Danke, bei den Tierkreiszeichen. Das sind alles so sehr abgespacede Stories dahinter und das ist so ein bisschen mehr, damit kann ich mehr anfangen.
Ja, und sie haben auch immer so einen praktischen Zugang.
Ja, genau, voll.
Weil sowohl die Werkzeuge natürlich für magische Praktiken verwendet wurden, sind sie aber auch für ganz normale eben
damit
Sachen,
kann
Hammer,
ich
ähnliches verwendet
ja, worden. Ja, genau, damit kann ich echt arbeiten.
Und auch die Schulmedizin, das hatten wir eigentlich jetzt bis jetzt auch immer bei jedem unserer Bäume oder Pflanzen, dass die auch einen schulmedizinischen Nutzen
voll.
In irgendeiner Art und Weise hatten.
Voll, deswegen damit kann ich viel besser arbeiten. Und deswegen kann ich mich auch viel einfacher darauf einlassen, jetzt da irgendwie Parallelen zu echten Menschen zu ziehen.
Hast du in deinem Umfeld, weißt du es jetzt, so ungefähr, einige Eschen? Und
ja, fallen mir so 2, 3 ein. Und
sind die ähnlich?
Ja, schon. Also was sie sicher gemein haben, ist so hohe Belastung und sie schwer tun, um Unterstützung zu fragen. Würde jetzt mal behaupten, das ist auf jeden Fall ein Thema. Und dieses auch gerne mal gegen Strom durchaus, das sind lauter Individualisten.
Mhm.
Also das haben sie auch gemein.
Ja.
Aber so wie du auch.
Ja, ja,
also bist du ja auch ein krasser Individualist.
Na, siehst du.
Ja, voll. Jetzt überlege ich gerade so, keine Ahnung, könnte ich aber rein theoretisch auch sein.
Ja, du hast auch viele Eigenschaften davon, das stimmt.
Ja.
Zwilling und Fisch finde ich schon, sind beides Doppelzeichen auch hier wieder, vielleicht dahingehend auch einige Parallelen.
Obwohl ich sicher deutlich deutlich weniger Individualist bin wie du jetzt zum Beispiel. Also ich bin schon eher Mitläufer wie du.
Findest du?
Ja, finde ich schon. Also ich glaube schon, ich habe schon an meinen Charakter und so.
Ja, und schon deine Werte und das.
Ja, ja, das auf jeden Fall, aber so im Vergleich zu dir würde ich jetzt schon sagen, dass ich bin wahrscheinlich eher kommerziell.
Lustig, hätte ich jetzt gar nicht so gesehen. Ich hätte wirklich? Schon auch mehr auf meiner Seite da eigentlich.
Ja, nein, schon im Vergleich.
Ja, ja, aber so Eigen- und Fremdwahrnehmung ist ja oft auch anders.
Ja, kann eh sein. Aber nein, vielen, vielen Dank wie immer für die Aufbereitung. Es haben sich ja schon ganz viele da draußen auf die Folge gefreut. Also wir haben ja einige Privatnachrichten gekriegt auf Insta, die schon nach dieser Folge gegiert haben.
Ja.
Ich bin mir sicher, wir konnten euch da befrieden. Das mit dem Seepferdchen ist mein absolutes Highlight. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Werde da draußen einige Leute, wenn ich jetzt dann zurück ins Büro fahre, werde ich ein paar Leute quälen mit meinem Know-how über Seepferdchen. Was heißt quälen? Bereichern.
Sehr gut.
Bereichern. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Danke dir. Danke für deinen Input, Tommy, und für all die netten Sachen, die du zu mir gesagt hast.
Ja, weil ich dich liebe.
Ebenso, na wirklich. Und ich bin ja schon sehr gespannt. 2 Folgen, also die übernächste ist ja dann dein Zeichen.
Ich bin auch schon sehr gespannt,
was da dann rauskommt. Und
weil ich weiß ja wirklich noch nicht.
Ja, nein, du weißt
nicht. Und ich werde mir ja sicher nicht schlau machen.
Und was ich auch noch sagen wollte, siehst du, aber hier hatten wir schon einen ganz anderen Zugang zu Bäumen. Weil du mal, glaube ich, in der Folge davor gesagt hast, du bist gespannt, ob nicht immer dasselbe mit Stabilität und so ist. Du siehst, die Esche ist eigentlich gar nicht mit Stabilität verbunden worden.
Stimmt.
Die ist eher mit Gegensätze und dass sie zwar alles aushält, aber von Stabilität sind wir da weit entfernt.
Ja, voll. Wir haben so diese Spannung und es zerbricht nicht. Ich glaube, du hast recht. In Wirklichkeit, Stabilität ist nicht so das Kernfeature.
Mhm.
Stimmt.
Und für alle da draußen, die ebenfalls Esche und Seepferdchen sind, habe ich nämlich noch eine Eigenschaft, beziehungsweise was ich vergessen habe, dazu zu sagen, weil das Seepferdchen ist ja so ein Geleiter für die Seelen.
Mhm.
Und man sagt diesen Menschen dann auch nach, dass die auch die Fähigkeit besitzen, Seelen vom Diesseits ins Jenseits zu führen. Das sind eigentlich sozusagen häufig Medium-Menschen.
Ich würde genau das Gleiche sagen, das würde zu deinem Medium-Dasein passen.
Genau, also das sagt man denen auch nach.
Wir haben übrigens so lustig, das haben wir eh schon mal in einer Folge erzählt, dass hin und wieder, wenn der Sebi am Mic sitzt, es zu Indifferenzen kommt und zu irgendwelchen
ständig
völlig unerklärbaren Ausfällen oder Störgeräuschen. Natürlich haben wir uns jetzt in einem völlig neutralen Studio hingesetzt. Und wo kam es zu Problemen?
Bei meinem Mikrofon.
Natürlich.
Und unser Tonmann hat auch gesagt, das ist noch nie passiert eigentlich. Ja. Und genauso war es bei meiner Produktion in dem Hotel, die auch geschworen haben, dass dieses Geräusch vorher nie existiert hat. Immer wenn ich da war, war es da.
Ja, das ist schon, gib ja zu, ist ein bisschen crazy.
Ja, also für alle mediale Menschen, die uns dazu hören, schaut mal bei mir rein. Wahrscheinlich hängt irgendeine Seele oder irgendwas an mir, das kann ich mir schon vorstellen. Apropos, das muss ich jetzt noch erzählen, bevor wir abschließen. Ich hatte ein Erlebnis sogar.
Was?
Es gibt nämlich neben mir ja die Wohnung, die ist leer und schon ewig steht die leer.
In Wien jetzt da?
In Kronaburg. Ja, die steht immer schon leer, keiner weiß auch warum, die wirkt auch ein bisschen spooky, ehrlich gesagt. Und letztens...
Notation im Krankenhaus, muss man
ja sagen. Ja, ja, und wir sind ja bei der Stadtmauer. Also eigentlich ist ja bei uns direkt die Stadtmauer verlaufen. Und da sind schon immer viele Leute gestorben an der Stadtmauer, das ist immer so. Und da ist gerade ein anderer Nachbar mit seinem Hund rausgekommen und wir sind auch gerade reingekommen. Und ich habe einen, wirklich, ich schwör's dir, ich lüge nicht, auch wenn du so... Ich habe eine grauenhafte weibliche Stimme schreien hören aus dieser Wohnung. Der Hund hat voll gebellt, also hat voll wirklich begonnen loszubellen und auch in Richtung der Tür. Nur ist da der Chris gestanden und deswegen hat es im ersten Moment so ausgeschaut, als würde ein Chris anbellen. Aber die kennen sich ja, das ist die Lilly, also wir kennen diesen Hund.
Ah,
also
das ist super creepy.
Und ich sag noch zu den anderen, ja, das ist wegen dem Schrei, da hat das niemand gehört und haben mich alle so angeschaut, als wäre ich wieder völlig daneben. dachte ich mir, okay. Und ich so, ja, da war ein Schrei, ganz sicher. Aber wie gesagt, wir haben dann auch nochmal natürlich gehört, es war nichts, aber das war schon komisch.
Ja, das ist halt wirklich der Beginn von einem Horrorfilm.
Ja, dachte ich mir auch. Also das wollte ich euch noch mitgeben zum Schluss.
Cool, cool, cool.
Und wir haben hier jetzt ja leider keine Chakrakerze. Deswegen, die müssen wir mitnehmen, da müssen wir mal reden.
Ja, stimmt. Aber was? Aber
Feuer in einem Ton.
Ja, das ist voll die gute Idee.
Das ist voll die gute Idee. Mit der Professionalität gehen halt auch manche Sachen nicht mehr.
Und wie zum Beispiel offenes Feuer.
Wie zum Beispiel offenes Feuer bei Podcastaufnahmen.
Aber wir tun uns trotzdem so, oder? Weil sonst ist komisch.
Ich blase einfach das Mikro aus. Ich
finde
das
nett. Warte, mach mit.
Okay,
3, 2, 1.
Also, was? Bei 3.
Okay.
Bis zum nächsten Mal. 1, 2, 3.